Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Projektionen über Brian De Palma. Im ersten Teil haben wir über Hitchcock und die Wiederholungen, die Zitatstrukturen bei Brian De Palma gesprochen und das Ganze wollen wir weiter treiben, indem wir über die Fetische von Brian De Palma sprechen, nämlich den Voyeurismus, das Sehen, das perverse Sehen und die Formspielereien, die das Kino von Brian De Palma auszeichnen. Zugespitzt könnte man sagen, wir denken darüber nach, wie Brian De Palma in seinen Brian De Palma-Filmen, also die Filme, die ihn auszeichnen, durch die Form beginnt, Kino zu denken oder durch die Form philosophiert. Hallo Markus und hallo Andreas.
Hallo ihr beiden.
Hallo.
Steigen wir ein in eine Szene, die ich für sehr zentral halte, mit der eigentlich schon sehr ironisch dieses Thema des Voyeurismus aufgreift, nämlich der Anfang von Sisters. Dort wird eine Gameshow oder eine Fernsehshow behauptet, bei der es darum geht, dass die Zuschauer entscheiden müssen, ob ein Mann, ein Subjekt eben zum Voyeur wird oder nicht. Also es wird eine Szene gespielt, in der sich eine blinde Frau umzieht in einer, wahrscheinlich in der Männerumkleide, sich verirrt hat und dort eben der Hauptprotagonist oder eine der Figuren, die in der ersten Hälfte des Films einer der Hauptprotagonisten ist, sich aufhält und er natürlich erst interessiert blickt, aber vor dem moralischen Dilemma steht, dass diese Frau nicht zurückblicken kann. Das Ganze ist aber ein Fake, ein Spiel, eine Gameshow und die Zuschauer müssen entscheiden, schaut er oder schaut er nicht. Dieses Thema des Blickens und beim Blicken erblickt werden, zieht sich durch das Werk von Brian De Palma. Auf welche Art und Weise und wie genau? Beginnen wir doch mal mit dem einfachsten Motiv des einfachen Voyeurismus und des Voyeurs. In welchen Filmen, ganz empirisch, würdet ihr dieses Thema bei ihm verorten? Wer will?
Also ich denke, da muss man direkt an den Anfang gehen, denn die Figur, die Robert De Niro in den beiden Filmen Greetings und Hi Mom spielt, ist sofort mit Voyeurismus gekoppelt und im zweiten Teil, also Hi Mom, dieser Filme, ist er auch wirklich wie quasi ein Filmemacher alter Ego dargestellt, der auch entsprechende Szenarien inszeniert, also so wie wir das von Brian De Palma selbst erkennen. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum gerade Greetings, der Film wegen seiner Freizügigkeit, auch ein X-Rating damals bekommen hat. Also ich war unheimlich aufgeregt, als ich den Film zum ersten Mal sah und dachte mir so, wow, das muss ja ein hartes Ding sein. Und weil ich kannte natürlich spätere Brian De Palma Filme und war dann völlig ernüchtert, dass das eine ironisch-politische Farce ist, also quasi auf die Counterculture der Zeit in New York, also der späten 60er Jahre. Heute finde ich den Film natürlich grandios und es gibt ihn mittlerweile ja auch in einer sehr schönen Box bei Arrow Video. Aber es ist so, dass da beginnt das definitiv. Und ja, Andreas, möchtest du vielleicht zu den anderen Filmen was sagen?
Ja, ich denke, in Sisters haben wir dies dann natürlich besonders ausgeprägt, also wo dann auch die formalen Elemente und Spiele von De Palma einsetzen. Hier wird dann ganz gezielt mit dem Splitscreen gearbeitet, also gerade bei der Mordsequenz, in der das Arrangement des Beobachtetwerdens zentral im Mittelpunkt steht und dann aber durch den Splitscreen nicht einfach ein Gimmick geschaffen wird, sondern das ist was, was doch eigentlich auch die Perspektive von uns als Zuschauern und Zuschauerinnen herausfordert. Und das ist, glaube ich, wirklich schon fast so eine Art Blickregime bei De Palma, die sich immer weiter aufsplittet und wo vielleicht der Splitscreen sich eigentlich auch mit der Linse, die er gerne einsetzte, die zwei unterschiedliche Schärfegrade ermöglicht, also ganz extrem eingesetzt im Blowout, wo sich diese Inszenierung vermischt. Und das führt dann, wo, wie wir schon ja mal gesagt haben, dass im Prinzip hier so eine Art philosophische Reflexion über die Form und über die Bilder entsteht, das setzt sich dann immer weiter in den Filmen fort. Also wenn wir dies betrachten, wie sozusagen von dem Hitchcock remixen und neu arrangieren, sich dann mehr und mehr tatsächlich so eine Reflexion über die Blickstrukturen ergibt. Also die kann persönlich geprägt sein, wie in der Museumssequenz in Dress to Kill, wo De Palma eigene Flaniertouren durch New York aufgreift und diese mit der Formsprache der voyeuristischen Blicke koppelt, über, was wir in der letzten Episode erwähnt hatten, Body Double, wo der Blick bereits von vornherein arrangiert ist und der Voyeur sozusagen in die Falle gelockt wird, bis eben hin zu den späteren Filmen, in denen ihn das Thema ständig noch weiter beschäftigt. Und was auch zum Beispiel ein Punkt ist, der hierzulande weder in der Filmwissenschaft noch in der Filmkritik sonderlich notiert worden ist, ist, dass dieses Erkenntnisinteresse, das mit dem Voyeurismus verbunden ist, sich bis in die aktuellsten Filme fortsetzt. Also in Passion gibt es dann diesen interessanten Transfer, der diese ganzen Blickkonstellationen, den Voyeurismus, das Nachspionieren, das Filmen, auch so dieses unerfüllte Begehren, das mit den Blicken verbunden ist, dann auf der Basis des Handys durchspielt. Und da ist das äußerst Spannende, der Film ist eigentlich so eine Art zweite Verfilmung von einem Stoff, der bereits in dem Film Crime de Passion heißt auf Französisch. Ich glaube, Love Crime ist der englische internationale Titel von Alain Corneau umgesetzt wurde. Aber De Palma bringt die eigene Ebene des Reflektierens der Blicke und des Voyeurismus hinzu, weil das sind alles Elemente, die es in dem etwas drögen französischen Film, ich will es gar nicht original nennen, weil De Palma ist so originell, dass das nicht einfach als Remake funktioniert, die es dort gar nicht gibt. Also die ganze Idee, dass mithilfe des Handys schließlich das Beweisvideo aufgenommen wird, was eigentlich aus so einer Art enttäuschten Sehnsucht aufgezeichnet wurde, das sind alles Elemente, die De Palma hier von einem Medium aufs andere überträgt. Also das ist sozusagen dies, was zuerst mal mit den Videokameras in den frühen 80ern begann, sich dann noch weiter fortsetzte mit den arrangierten Blickregimen, dass sich das bis in die mobile Variante hinein fortsetzt, bis hin zu den Filmen, in denen er dann auch, wo es eben nicht mehr um den voyeuristischen Blick geht, sondern den politischen Blick, wenn er in Redacted die Struktur von YouTube-Clips und Internetvideos aufgreift.
Ja, dazu würde ich gerne was ergänzen. Ich denke, dass genau diese Idee von Überwachungstechniken relativ früh bei ihm eine Rolle spielt. Also bei Dress to Kill haben wir ja den technik-nerdigen Sohn der ermordeten Hauptdarstellerin, der dann quasi mit so einer in einer Box verborgenen Kamera und so solchen Mechanismen arbeitet. Und wir haben zum Beispiel auch eine Szene in einem Film, wo man das gar nicht erwartet, nämlich Carlito's Way, über den melancholischen Gangster, gespielt von Al Pacino, der dann, ich glaube, es ist Annette Bening beim Tanz beobachtet. Ja. Also das sind alles Szenen, die immer wieder auf diese Beobachtungssituation zurückkommen, manchmal mit, manchmal ohne Technik. Wir haben in Scarface zum Beispiel die ständige Beobachtung durch diese, also das Drogendezernat, zum Beispiel mit diesem Zoom dann im Suggestiven auf die Uhr, wo dann die 12 fehlt und da aber das Kameraobjektiv dann durchkommt. Und also das heißt, man unterschätzt das. Ich finde deswegen auch seinen Film Redacted, das ist ja der Film über das den Samara-Vorfall im Irakkrieg. Das ist ja ein Film, der ist eine Collage aus Überwachungs- und Aufzeichnungstechniken, ne? Also quasi mit Nachtsichttechniken, Optiken und dann Überwachungskameras, Verhörkameras und all diese Dinge. Und das ist was, was ihn wirklich beschäftigt in bis in Bereiche hinein, wo man es nicht erwartet.
Das bedeutet aber auch, dass sich in einigen Filmen von ihm der menschliche Körper Art Prothesen oder Erweiterungen sucht, um besser blicken zu können oder um auch in Abwesenheit weiter blicken zu können. Also das Handy in Passion ist ja etwas, oder die Aufnahmetechnik in Passion, gibt es ja auch die Überwachungskamera, die eine große Rolle spielt, mit der die Chefin ja dieses Mobbing zuspitzt und weiter betreibt, weil überall in dieser Firma, in dieser Marketingagentur Kameras sind und damit führt sie dann ihre Mitarbeiter vor.
Ja.
Das bedeutet aber natürlich, dass er schon auch diese eine Art Apparatus-Theorie einspeist. Nicht jetzt in dem theoretisch strengen Sinne, aber ich spiele natürlich darauf an, dass es schon naheliegend ist, dass er von Anfang an das Kino selbst als ein voyeuristisches Medium begreift. Das taucht ja dann auch schon, wie Markus sagt, sehr früh auf in den Filmen, aber er greift das Ganze ja dann auch in Black Dahlia auf, wo die Manipulation des Ganzen, also wo es auch diese Aufzeichnung gibt, dieses Vorstellungs, dieses Castings.
Wo er selbst auch noch den Cast, den Regisseur spielt.
Genau, genau.
Und dies ja wiederum auf Szenen aus den frühen Filmen zurückgeht, also was er selbst in der Doku von Norm Baumbach anmerkt, dass eigentlich diese Konstellation, das geht wieder auf die allerfrühesten der Palmer-Filme zurück. Also was sich auch daran zeigt, dass er ein Interesse hat, dies zu reflektieren. Und das Interessante ist sogar, was natürlich dann das Kino auch weiter aufrechterhält, als Gedankenkonstellation. Er ist sich dieser Apparatus-Strukturen teilweise bewusster, als es die deutschsprachige Medienwissenschaft ist. Weil er denkt ja gleichzeitig die Mobilisierung mit. In Passion ist es spannend, auch wenn der Film ein paar Probleme hat. Aber diese Idee wird ja systematisch von allen Seiten durchgespielt. Das Handy ist ja gleichzeitig das Objekt, was ja überhaupt das ganze Intrigenspiel auslöst. Also es ist das fetischisierte Objekt, was so wie ein Apple iPhone beworben wird. Die ganze enttäuschte, unerfüllte Liebe ergibt sich über den Spot, der für das Handy gedreht wird. Und teilweise, da wir es in der letzten Episode ja auch von den Blickkonstellationen bei De Palma haben, das wird ja hier teilweise auch fast durch den Kakao gezogen, was ihm selbst immer vorgeworfen wurde, weil es dann auf einmal im Werbespot die sogenannte Asscam gibt, wo man sich das Handy in die Gesäßtasche steckt und als dies als Werbespot präsentiert wird, sind alle in der Hipster-Werbeagentur komplett begeistert davon. Gleichzeitig aber opfert er es nicht im billigen Gag, sondern spielt das tatsächlich dann als Blickstruktur, als Apparatus, der mobilisiert worden ist, durch.
Ich finde ja, dass das eine Szene ist, wo sich die Brillanz von De Palma zeigt, dass er fast einen billigen Gag daraus macht und dann genau im letzten Moment die Kurve kriegt, dass er das reflektiert. Also diese Momente, wo man denkt, oh Gott, jetzt geht die Story gar nicht mehr auf. Oh, das ist aber hier jetzt billigstes Trash-Kino. Es gibt ja auch diese Momente in Body Double, wo man denkt, oh, wenn er jetzt falsch abbiegt, dann geht's schief. Aber sofort setzt er etwas drauf und schafft es, in seinen guten, brillanten Momenten eine Form zu finden, wo der Kitsch, der Trash, das Schmutzige durch die Form erhoben werden. Und in dem Moment, wo er die Kamera als Blick inszeniert und quasi den Ass, den Hintern der Frau zurückblicken lässt, haben wir ja genau das, was ich in der letzten Folge gemeint habe, dass das Objekt, das betrachtet wird, auch nicht einfach nur ein passives Objekt ist, wenn es um das angeblickt werden weiß. Und das spielt er dann vor allem in sehr vielen Filmen durch. Und das hat auch Femme Fatale, die Tanzszene, die ja als erotisches Kino immer gelabelt wird, die natürlich sexy ist. Da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Aber es ist ja, es spielt ja auch dort. Es ist, erstens mal sind es drei Personen, die dort in dem Raum sind. Also die Femme Fatale, die dort für einen komischen Kleinkriminellen oder irgend so einem aufgegabelten Proleten unten im Keller der Bar tanzt, einen Striptease hinlegt, aber eigentlich ja gar nicht für den tanzt, sondern für Antonio Banderas tanzt, der wiederum das Ganze nur zulassen kann, sich dafür interessiert, weil er hinabgeht, um sie zu beschützen. Also das heißt, es ist wieder der Dritte. Die Dreiheit bei ihm spielt im Blicken und in der Blickkonstellation eigentlich ständig eine Rolle. Und die Dreiheit hat man ja dann im Endeffekt auch in der Kinokonstellation. Man hat den Zuschauer, man hat das Objekt, das Bild, das er dann ja auch, wir werden sicherlich über den Splitscreen in der Episode sprechen, ja nochmal verdoppelt, wenn nicht sogar noch mehr vertieft. Ich würde sogar argumentieren, dass der Splitscreen das Bild so tief werden lässt, dass man eigentlich nicht nur von zwei Strängen sprechen kann. Aber man hat eigentlich schon drei, indem man sagt, man hat den Apparat, das Blicken, dasjenige, was das Ganze zusammenfügt, ein Auge, ein virtuelles Auge des Regisseurs, und man hat den Zuschauer. Und das finde ich phänomenal, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken und verschiedene Filme nimmt, spielt er das in fast allen seinen genuinen De Palma-Filmen durch.
Und gleichzeitig, dass es ja auch immer in die entsprechenden Formate eingepasst wird. Also ich meine, bis hin zu seinem aktuellsten Film, der auch mit einem Terrorismus-Video auf YouTube aufhört. Also das ist eigentlich schon hochspannend, selbst wenn ihm bei den späteren Filmen nicht mehr alles so ganz gelingt. Aber ich meine, diese Ideen, das in der Spätphase von einem Regisseur wie De Palma, das ist äußerst spannend. Also auch wirklich nicht sich irgendeiner Retromania oder einer Nostalgie hinzugeben, sondern immer noch diese Konstellation zu durchbrechen und weiterzudenken. Und ich glaube, das ist sogar ein Punkt, wo vielleicht sogar die Black Dahlia spannender ist als L.A. Confidential. L.A. Confidential ist ein hervorragender Film, aber das ist Tradition der Qualität. Bei De Palma ist dagegen in Black Dahlia das wirklich Heftige. Er erweitert die Story von James Ellroy um die Elemente aus The Man Who Loves und es wird zu einer Reflexion über Hollywood. Und dann kommt eigentlich raus, wenn man hier in die Geschichte zurückgeht, in die 40er Jahre, dass in Hollywood die Blicke niemals unschuldig waren, sondern dass alles dies, was in Buddy Double in den 80ern als Groteske zu sehen war, eine Vorgeschichte hat, die nun wirklich einerseits ein Hollywood-Babylon ist, aber andererseits das schon wirklich als so brutale Groteske auch, dass es hochgradig verstörend wirkt. Und er lässt einem nicht das Vergnügen, dass man hier immersiv sich in eine stilisierte Hochglanz-Noir-Welt begeben kann, sondern wie wir eben gerade auch erwähnt hatten, es kommt in diesen Casting-Videos der Ermordeten diese Konstellation der Blicke zum Tragen und es wird gleichzeitig dann mit Immobilienspekulationen rund um Hollywood die Verbrechensgeschichte der Stadt Los Angeles thematisiert. Und das sind äußerst komplexe Netzwerke, die da entstehen, sodass wir vielleicht eine Mikroebene haben, auf der diese Dreierkonstellation der Blicke zu finden ist. Aber die geht auch immer weiter in einen politischen Kontext. Also gerade bei Redacted ist ja auch das Brillante, dass man ja dabei auch nicht so klar sagen kann, was trifft denn jetzt eigentlich überhaupt noch die Wirklichkeit? Und De Palma arbeitet da sehr raffiniert, hat sich mit der Fotokünstlerin Taryn Simon zusammengetan und sie haben zusammen das visuelle Konzept des Films entwickelt. Und das zeigt schon einen Reflexionsgrad an, der äußerst spannend ist und der viel zu selten thematisiert wird.
Da würde ich gerne einmal kurz von der Ebene weggehen, weil da eine Frage nochmal bei mir sich aufdrängt, die wir in der letzten Episode schon angerissen haben. Warum ist das Spätwerk dann so unbeliebt? Warum ist De Palma trotzdem in dieser Schublade gefangen? Können wir da nochmal versuchen, eine Antwort darauf zu finden? Weil all das, was wir jetzt besprechen, ist so hochkomplex und das sind vor allem diese Filme, die, wenn man sich die Kritiken anschaut, eigentlich von so gut wie niemanden gut besprochen wurden. Selbst Femme Fatale, der mittlerweile von sehr vielen Leuten gelobt wird, ist beim damaligen Erscheinen verrissen worden. Passion kommt überhaupt nicht gut weg und Redacted hat ein, zwei gute Stimmen und der Rest ist so, da verliert ein Regisseur sein Können und es wird peinlich. Also die Kritiken, wenn man nicht, das ist, ich finde die Kritiken selber teilweise peinlich, weil mich nervt das ein bisschen, dass nie über die Form nachgedacht wird. Also haben wir ein Problem dass die derzeitige, dass die Filme sich nicht mehr narrativ, die späteren Filme noch mehr vom Narrativ entfernen als die frühen De Palma-Filme und die Form so massiv in den Vordergrund rückt, dass es die Filmkritiker nicht mehr tragen können, die sich immer so gerne an Plot entlanghangeln?
Also ich finde ja, dass er in gewisser Weise, wie das auch eben beschrieben wurde, teilweise zurückkehrt zu seiner Faszination für Godards Filme. Denn Godard, man mag über ihn denken, was man will, ist ja auch in der Lage, aktuelle mediale Entwicklungen in seine neueren letzten Filme aufzunehmen. Also schon in Film Sozialisme hat man, glaube ich, dieses Katzenvideo, dieses Virale über die kommunizierenden Kätzchen, das dann immer wieder vorkommt als so ein Leitmotiv. Das ist etwas, was bei Brian De Palma in Redacted, finde ich, super auffällig ist. Und Andreas erwähnt es schon auch in dem neuen Film, ist es ja so, dass er reagiert immer noch auf neue mediale Entwicklungen und die auch politisch wendet. Redacted ist sein explizit politischster Film eigentlich und es ist ein bezeichnender quasi ein bezeichnender Umstand, dass dieser Film mit französischen Geldern produziert werden musste und nicht in Amerika entstehen konnte, weil er ähnlich wie sein ebenso erst viel später gewürdigter Film Die Verdammten des Krieges, Casualties of War, der ja wiederum eine Art Remake oder Reflex auf den deutschen Film Okay ist von Verhoeven, ne? Ist das? Michael Verhoeven. Das ist im Grunde bei Redacted tatsächlich ist das Politische über die Form gedacht. Und das wurde tatsächlich nie wirklich so ernst genommen, obwohl der Film, wenn man ihn als Essay-Film nimmt, also ich habe den auch immer in der Zeit damals versucht so zu diskutieren, aber mir fiel das schon auf, dass das auch kein Film ist, der überhaupt gesehen werden wollte. Ne? Und über zum Beispiel Die schwarze Dahlia, den ich persönlich sehr schätze und auch schon, ich hatte damals die Pressevorführung gesehen und war schon erstaunt, wie schlecht der ankam. Und vor allem, obwohl ich das Buch gerade mag, habe ich ihn immer auch als eine Variante des Buches gerade geschätzt und nicht eben abgelehnt. Und De Palma selbst sagt ja in der Baumbach-Dokumentation, dass dieser Film wurde nicht verstanden inhaltlich. Also die Leute konnten dem nicht folgen und haben daraufhin ihn abgelehnt. Und das spricht ja Bände. Wie du sagst, Sebastian, wenn man ihn über die Form erschließt, sieht man ganz andere Filme.
Ich meine, es hat ja sogar fast was Makabres. Also ich meine, es gab schon auch einige Kritikerinnen und Kritiker, die die späten Filme begeistert wahrnahmen. Aber es hat ja gleichzeitig auch schon was leicht Groteskes, dass bei den klassischen Filmen, die wir vorhin diskutiert haben, kam häufig der Vorwurf, dass es eigentlich alles nur eine Art recycelter Hitchcock. Jetzt bei dem Spätwerk, das hochspannend ist, machen die gleichen Kritiker De Palma auf einmal zum Vorwurf, dass er nicht mehr Hitchcock nachzeichnet, sondern so viele eigene Ideen hat, dass er eher sich mit Godard gut ergänzen kann. Also ich meine, es ist ja kein Zufall. Godard dreht Adieu à Lange mit Handykamera und in 3D. Also ich meine, vielleicht sollten sie mal zusammen einen Film noch machen. Das könnte eine höchst interessante Kombination ergeben. Die denken das Kino wenigstens weiter, das andere gerne begraben. Und die Mainstream-Filmkritik weiß nichts anderes zu kritisieren, als dass er jetzt nicht mal mehr das hinbekommen würde, Hitchcock zu imitieren. Also das findet sich in zahlreichen der Kritiken zu Femme Fatale und zu Black Dahlia. Aber ein interessantes Problem ergibt sich dabei, wenn man zum Beispiel von Markus die Seduktionstheorie anwendet, dann ist ja wirklich die Schwierigkeit, es ist ja ein bisschen frustrierend, weil es gibt ein Stammpublikum an Kritikerinnen und Kritikern, das De Palma immer noch feiert, aber die brauchen ja eigentlich nicht mehr unbedingt verführt zu werden, weil die ja ohnehin die Filme komplexer wahrnehmen. Aber das große Publikum, an das sich ja die Filme eigentlich richteten und was in den 70ern und 80ern immer funktioniert hat, da kommen ja die Filme gar nicht mehr hin. Also ich meine, das hat sich, was Markus von Black Dahlia in der Pressevorführung berichtete, das habe ich in zugespitzter Variante bei Passion erlebt. Also ich habe fast jeden De Palma-Film der späteren noch im Kino gesehen. Und in Passion, der nur 3 Tage zu sehen war, war das in einem winzigen kommunalen Kino, wo außer mir nur 2 Leute da waren. Und man bekam noch ein Glas Wein ausgegeben, dass man zu dem Film vorbeischaut. Allerdings das
Kino und Vino.
Fazit war, genau, Kino Vino improvisieren. Das wirklich deprimierende Fazit war, was einerseits die Stärke von De Palma zeigt, aber andererseits, wie frustrierend dieser Film letztendlich auch ist. Der andere Besucher im Kino war ein Vertreter von einer Werbeagentur und meinte nur hinterher beim Weinen, dass der Film eigentlich alles genauso abbilden würde, wie er selbst dies häufig in den Werbeagenturen erlebt hätte. Und dann steht in den Kritiken, dass das unglaubwürdig ist, dass das alles so furchtbar aufgesetzt sei. Ich meine, es ist brillant besetzt. Naomi Rapace und Rachel McAdams, die dauernd zwischen Sweetheart und fieser Intrigantin wechselt. Er nimmt diese Jungstars, Caroline Herfurth, die auch sehr gut spielt und dies in diese ganze Berliner Werbelandschaft holt. Aber es ist doch wirklich alarmierend, wenn in den Kritiken zu lesen ist, völlig überzeichnet. Und dann kriegt man von jemandem aus einer Werbeagentur erzählt, nee, das trifft schon leider ziemlich genau das, was man so in dieser Werbewelt erlebt.
Es ist doch interessant, dass das Ganze, ich würde gerne die These nochmal zuspitzen von mir, dass es, dass er den narrativen Plot zurückfährt, formeller wird, mit dem Narrativen experimentiert, femme fatale, der sich aufsplittet, der so eine David Lynch-hafte Traumebene annimmt, wobei ich das jetzt gar nicht meine, dass er das kopiert. Das ist durchaus nochmal eine andere Qualität, die hier, oder ein anderer Angang als bei Lynch. Es ist doch interessant zu sehen, dass mit einem Aufkommen des epischen Serienhypes, dass Serien so als das zentrale, erzählerische, das bessere Kino aufgegriffen werden, so ein Kino wie De Palma, der anfängt zu denken, das Kino weiterzudenken, überhaupt nicht mehr so eine große Rolle spielt und ad acta gelegt wird. Plötzlich wird man mit Dingen konfrontiert, mit Ästhetik, während es bei den Serien, die alle dann als das neue Medium begreifen, ja eigentlich immer nur um Psychologie geht, um Innerlichkeit geht, um Figuren, die ausgewalzt werden, um Plots, die meandern. Jetzt haben wir eine andere mediale Konstellation, da müsste man jetzt nochmal extra gucken, zu was sich die Serie denn jetzt eigentlich entwickelt hat. Also auch erstarrt ist, das war sicherlich eine Weile beweglich, aber ich würde schon da nochmal einen Blick wagen und würde das mal untersuchen wollen. Das müsste man sich dann genauer angucken, welche Serien und welche Filme von De Palma da zur gleichen Zeit erscheinen. Aber mir scheint das naheliegende zu sein, das mal genau unter die Lupe zu nehmen.
Es ist ja auch eine gewisse Ironie, fällt mir gerade auf, dass ja zwei der erfolgreichen Blockbuster, die er gedreht hat, Untouchables und Mission Impossible, das sind ja Filmversionen von früheren TV-Serien.
Serien, ja.
Genau, und gleichzeitig aber mit einer Radikalität, die selbst eine Lektüre zu diesen Serien auch vornimmt. Weil in Mission Impossible, egal wie man dazu steht, ist ja das Interessante, dass er ja komplett gegen die Spielregeln der Serie verstößt, indem der paternalistische, väterliche Mentor der Verräter ist. Und nach dem Kalten Krieg aus Enttäuschung opfert er sein eigenes Team. Also das, ich glaube, das ist natürlich eher aus so einer kulturwissenschaftlichen Perspektive auch interessant. Das war in den USA ein massiver Skandal, dass sich die Darsteller der alten Fernsehserie darüber empörten und erklärten, das sei so, wie wenn Captain Kirk bei Star Trek plötzlich ein Serienmörder wäre. Also sie nahmen ihm das richtig übel, dass er die Serie so dekonstruiert hat.
Dieses Verstoßen gegen die Spielregeln, ist das nicht etwas, was man auch bei ihm auf ganz vielen Ebenen hat, was man als die perverse Form bezeichnen kann? Also wenn man den Perversen nimmt, in einer ganz, ganz komprimierten Form. Bei Freud ist der Perverse schon derjenige, der beim sexuellen Akt kein Kind zeugt. Also der eine Sache entgegen ihrer natürlichen Orientierung benutzt. Jetzt könnte man sagen, dass De Palmas Filme immer etwas Perverses haben. Einmal auf der Inhaltsebene, wie er mit Voyeurismus, mit Sexualität umgeht, aber auch wie er uns hineinzieht und wie er uns selber mit uns konfrontiert. Ist der Splitscreen, so wie ihn De Palma verwendet, nicht pervers?
Ja, aber er hat gleichzeitig aber auch das Potenzial, sich selbst zu transzendieren, wenn man das bei Femme Fatale nimmt. Der Splitscreen ist in den Szenen eingesetzt, in denen Antonio Banderas versucht, als Paparazzi die Protagonistin zu fotografieren. Und das nimmt ja jedes Mal dann wieder einen anderen Verlauf. Und ich glaube, weil du die Regeln erwähntest, das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was De Palma von Lynch zum Beispiel auch unterscheidet. Weil in Femme Fatale ist es ja fast wie beim Videospiel. Man kann sozusagen die Genrefiktion so konfigurieren, dass etwas anderes am Schluss rauskommt. Und das ist teilweise dann vielleicht fast eher so wie bei Kieślowski mit den zwei alternativen Entwicklungslinien. Also sozusagen, es gibt bei De Palma dann tatsächlich eine Logik, die entlang der Genresyntax operiert, die es bei Lynch nicht gibt. Bei Lynch sind es diese verschlungenen, aufeinander aufbauenden Tableaus, während De Palma, glaube ich, spielt tatsächlich damit. Und es hat auch eine gewisse Konsequenz. Und von daher, der Splitscreen ist einerseits in diesem Blick des Perversen und gleichzeitig aber, ja, man wird vielleicht dazu verführt, aber dann ist man sozusagen in der Struktur, die auf einmal konfiguriert werden kann.
Vielleicht müssten wir nochmal überlegen, wer noch Splitscreens verwendet. Splitscreen ist ja zu dem Zeitpunkt, wo der Palmer damit anfängt, bereits schon ein als etwas antiquiert geltendes Stilmittel. Man hat das ja in den 60er Jahren verwendet in Breitwandinszenierungen, zum Beispiel bei dem Film, ich glaube, ist das Le Mans oder Grand Prix? Grand Prix, wo eben quasi die Parallelisierung verschiedener, also nicht nur zwei, sondern wirklich multipler Handlungen im Sportgeschehen dann dargestellt werden. Interessanterweise benutzt es Sam Peckinpah in dem Film Junior Bonner, der auch eine Art Sport darstellt, nämlich Rodeo-Reiten. Und diese Parallelführung bestimmter Aktionen, die ist natürlich, sagen wir mal, filmisch durchaus interessant. Also eine Überdynamisierung des Bildraumes findet da statt, indem der Bildraum vervielfältigt wird. Bei Brian De Palma wird Splitscreen oft anders eingesetzt. Also meistens geht es eigentlich nur um eine Doppelung, ja, also quasi die Aufspaltung des Bildes, so wie wir das hier in unserem Skype-Chat hier auch haben. Und das ist aber immer auch unterschiedlich eingesetzt. Also zum Beispiel manchmal haben wir Schuss gegen Schuss in demselben Bildraum dadurch. Und speziell oder Ursache und Wirkung haben wir im selben Bildraum. Ich finde es aber besonders faszinierend, da hat jetzt vielleicht niemand dran gedacht, am Finale von Carrie eingesetzt. Also nicht im Finale, sondern in dem, wo sie die in der Schule, ne, Amok läuft, ja, genau. Dass wir da eine Parallelisierung von Todesakten und Leid haben, das dann quasi so vervielfältigt wird. Und interessanterweise sagt ja der Palmer selbst, dass er feststellen musste, Splitscreen und Action-Szenen funktionieren nicht besonders gut miteinander. Und das hat vermutlich bestimmte Gründe, weil genau diese Überdynamisierung des Bildraums durch die Vervielfältigung des von lauter kleinen Rahmungen innerhalb des Bildes überfordert uns ja auch. Ne? Also wir sind buchstäblich als Publikum überfordert in der Wahrnehmung. Und das macht es auch wieder sehr komplex. Also die Antwort darauf ist nicht einfach. Obwohl man erst so denkt, naja, klar, Splitscreen, ja. Das ist halt so ein Mittel. Und
genau.
Ja. Ja, aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ist es der totale Irrsinn.
Weil er es auch eben nicht immer nur in eine Richtung verwendet. Genau. Das Beispiel bei Femme Fatale, was Andreas ja schon verwendet hat, dort beginnt es ja erst fast parallel, ein bisschen versetzt, dass derselbe Bildausschnitt gezeigt wird und entfernt sich dann. Dann benutzt er es bei Sisters so, dass zwei Stränge aufeinander zulaufen, also in der Suspense-Szene. Bei Carrie probiert er es in einer eigentlich Action-Szene oder einer Aktionsszene, würde ich fast sagen. Also Action, ich will damit einfach nur zeigen, es ist eigentlich kein Actionfilm, aber es ist eine Aktionsszene, in der aber die Dynamik durchaus dadurch verloren geht. Er zeigt da ja manchmal auch Kausalzusammenhänge, die wir aber irgendwie dann voneinander losgelöst erstmal irgendwie wieder zusammenfügen müssen. Dann hat er ja neben den expliziten Splitscreens auch ständig diese impliziten Splitscreens durch diese gleichzeitig, also diese Schärfeverlagerung, wo man immer gezwungen ist.
Die Tiefenschärfe ist das ja, also quasi, dass er mit gespaltener Linse dann zwei Schärfeebenen miteinander kollidieren lässt.
Genau, das meinte ich. wo man auch nochmal drüber sprechen muss, wie die funktionieren. Was ich meinte mit, ist, der Splitscreen bei ihm nicht pervers ist, dass sich erstens bei den expliziten Splitscreens, wo das Bild ja geteilt ist durch einen schwarzen Abgrund, der irgendwie, in den wir ja hineinfallen und versuchen müssen, ständig selbst zu montieren, hineinfallen in diese Lücke, wieder eine Dreiheit hergestellt wird und wir als Zuschauer sichtbar werden, gleichzeitig aber etwas, eine Gleichzeitigkeit sehen, die wir sonst nicht sehen könnten. Also wir werden in eine Situation gebracht, dass unser Auge pervers wird, weil es etwas tut oder zu tun soll, hineingezwungen wird, für was es eigentlich nicht gemacht wird, nämlich hinten und vorne gleichzeitig zu sehen.
Und das ist ja eine interessante Herausforderung. Also da ist er dann wirklich vielleicht noch näher bei Godard als an den Retro-Phänomen. Weil ich meine, nichts wäre heute einfacher, dass man den Splitscreen als Retro-Ästhetik der 60er und 70er einsetzt. Aber das findet sich ja nie bei De Palma. Sondern der Splitscreen führt ja eigentlich eher als formale Denkbewegung weiterhin in sowas, wie man es dann später beim Desktop-Cinema fast hat. Also so wie bei Redacted, YouTube neben dem hochglanzpolierten französischen Dokumentarfilm, neben dem exploitativen, schon fast snuffartigen Video der GIs steht, und das alles wird nebeneinander als ein Rhizom präsentiert, das allerdings jetzt nicht unbedingt so einladend, sondern eher schon in vielen auch eher deprimierend ist und das Denken herausfordert. Also ich meine, das taucht in den neuen Filmen dann häufiger auf, also das im Prinzip die Anordnung, wie sie auf einer Desktop-Oberfläche wäre, in Redacted durchgespielt wird. Es gab ja sogar einen interessanten Fall, wo sogar, glaube ich, ein Clip aus Redacted wurde von einem Terroristen für ein reales Video gehalten. Also was zeigt, was eigentlich hier durch diese Konstellationen an Herausforderungen durchgespielt wird.
Es ist ja vor allem auch dahingehend interessant, wenn wir dahin zurückkommen, dass ja eventuell, wenn man die Hypothese weiterspinnt, das Kino selber als eine Art Voyeurismus begreift. In dem Moment, wo er das aufsplittet, das auch reflektiert und dem Objekt, der Objektebene, das, was betrachtet wird, plötzlich eine Eigenwirksamkeit gibt, die sich dem Blick des Voyeurs, des Zuschauers entzieht, haben wir eine ganz andere Konstellation. Und ich musste, ich habe ein bisschen recherchiert zum Begriff des Perversen und bin von Freud natürlich dann bei der Dekonstruktion des Ganzen gelandet und bei Lacan. Und es gibt ein Zitat von Lacan, das habe ich jetzt allerdings nur auf Englisch gefunden, aber das können wir ja gleich dann nochmal aufdröseln. Da schreibt Lacan, für Lacan-Verhältnisse sehr deutlich und klar: "The pervert does not seek its own enjoyment, rather ultimately, it seeks to become the instrument of the other's enjoyment." Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den Momenten, in denen er den Splitscreen einsetzt, der Film sich auch selbst genießt und wir von dem Film genossen werden, der uns plötzlich in der Hand hat. Und das eine auf eine verschobene Art und Weise eine perverse Struktur ist, die De Palma dort auffährt. Man kann jetzt darüber streiten, ob man das als pervers bezeichnet, aber zumindest die Struktur oder diese Verschiebung der Blickebenen und des Besitzens des Kinos als etwas, was uns gefangen hält, glaube ich, damit spielt er in diesen Momenten.
Also es wurde ja jetzt schon mehrfach auch darauf angespielt, Brian De Palma im Sinne der Seduktionstheorie zu lesen. Und Andreas hatte darauf hingewiesen, dass das Eigenartige ja ist, dass seine Verführungsmacht gewissermaßen nicht mehr funktioniert später. Ich denke, dass er sich sehr bewusst ist über diese Mechanismen, die seduktiven Strategien, ne, die ich ja auch entsprechend dann bloßlege, die ich auch für nachweisbar halte bei seinen neuen Filmen, bei seinen letzten, nicht neuen, bei seinen Filmen der letzten 15, 20 Jahre, sagen wir ja dann fast schon, dass diese Mechanismen aber tatsächlich nicht mehr den Erwartungen entsprechen und zum Teil am Publikum vorbeigehen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und dass er Splitscreen zum Beispiel immer wieder auf die eine eine oder andere Weise einsetzt, obwohl dieses Stilmittel bereits, als er es das erste Mal verwendet, schon als leicht antiquiert betrachtet wurde oder als ein gescheitertes Stilmittel des Films, weil es eben die filmischen Mechanismen zu sehr ausstellt. Ja? Also es ist ein Stilmittel, das zu sehr darauf auf die Gemachtheit verweist, ja, dass die vierte Wand im Theater gewissermaßen symbolisch durchbricht. Und damit hält er uns natürlich sofort wieder auf Distanz. Dinge, die er dann innerhalb der Bilder inszeniert, sind ja sehr reizvoll und sprechen die Skopophilie, die Schaulust, auf eine Weise an, die man durchaus verführerisch finden kann. Aber ich würde trotzdem auch sagen, weil das, was Sebastian eben gesagt hat über den Perversen, das entspricht der These, die auf die Baudrillard verweist, dass der Verführer immer auch ein Verführter ist. Also Brian De Palma ist ein vom Film als Medium Verführter, der seine gesamte Karriere daran setzt, andere Menschen, mit anderen Menschen dieses Verführungserlebnis aktiv zu teilen. Und die Tragik ist, dass das tatsächlich das Publikum so nicht mehr erreicht, wie das zeitweise funktioniert hat.
Und ja, auch eine gewisse Tragik, dass ja selbst die Emanzipation von Hollywood nicht viel geholfen hat. Also nach dem wirklich auch unterschätzten Mission to Mars, seinem Science-Fiction-Film, der kolossal gefloppt ist, das erzählt er auch in der Doku von Baumbach, setzt er sich in den Flieger, kam nach Paris und ja, dann meistens pendelt er wohl jetzt zwischen Europa und New York hin und her. Also ich meine, die ganzen Filme waren ja dann, Markus hat es ja vorhin schon erwähnt, Redacted, französisch produziert, Femme Fatale, französisch-europäische Koproduktion.
Domino ist eine deutsche und internationale, aber europäische Koproduktion, ne?
Genau. Passion, ein in Deutschland gedrehtes, nicht direkt Remake, eine eigene Auslegung eines französischen Films. Black Dahlia, man baut Los Angeles der 40er in einem Studio in, glaube ich, Ungarn war.
In Ungarn, ja, genau.
Also was ja wirklich, es ist, allein das sollte mal alles aufbereitet werden. Das ist so ein faszinierender Stoff, sozusagen, um über Hollywood in den 40ern reflektieren zu können, geht man nach Osteuropa und findet da noch ein Studio, das tatsächlich solche Bauten hat, damit diese Kulissen des Los Angeles der 40er entstehen können. Und man wird sich ja irgendwie denken, das wäre jetzt die ideale Emanzipationsgeschichte. De Palma, der Außenseiter, Filmphilosoph des New Hollywood, geht ins Exil. Aber selbst hier, außer ein paar begeisterten Kritikerinnen und Kritikern, werden ja die Filme kaum wirklich notiert.
Weil sie ungemütlich sind und weil sie auch mittlerweile dem Zeitgeist widersprechen, der ja damals schon auch latent vorhanden war. Die sind nicht eins zu eins zu lesen, sind ambivalent, sie haben Nacktheit, sie haben Gewalt gegen Frauen, aber auch Gewalt gegen Männer. Sie sind pessimistisch. Kaum ein De Palma-Film hat ein Happy End und geht gut aus. Die haben immer eine zynische Wendung, zumindest am Ende, wo man nicht erleichtert aus dem Kino geht. Wenn er freie Hand gehabt hätte, wäre das Ganze ja teilweise noch böser geworden, wenn man an Obsession denkt. Er wollte ja die Inzestgeschichte wirklich on screen ausagiert sehen und jetzt wird sie ja quasi auch nur als Traumsequenz angedeutet, dass der Vater mit der eigenen Tochter schläft, also so ein Max Frisch Moment, homophaber. Das finde ich, könnte man auch nochmal drüber nachdenken, ob er auch ein Filmemacher ist, der in der Gegenwart extrem ungemütlich ist. Body Double ist ein Film, der heute, würde er heute erscheinen, so nicht, der würde nicht durchkommen. Oder er würde einen so einen Shitstorm nach sich ziehen, dass diese ganzen Ebenen, die er dort einzieht, die er über das Begehren, wie er über das Begehren nachdenkt, also wie jede Figur quasi den idealen Partner sich im Kopf zusammensetzt, wie aber dort auch über das Verhältnis des Angeblicktwerdens und des Anblickens nachgedacht wird, würde alles verloren gehen, weil du hast diese eine Szene, wo mit einem riesigen phallusartigen Bohrer eine Frau ermordet wird. Und da wird es schon, finde ich, problematisch, dass es sehr früh beginnt, diese ambivalenten und komplexen Geschichten, die ihre Kunsthaftigkeit, anders als Lynch, nicht so ausstellen. Weil auf der ersten Ebene nimmt ein Film, über einen, den wir noch nicht gesprochen haben, Raising Kane, der ja daherkommt wie ein B-Movie, wie ein einfacher Horrorfilm. Und wenn man den mal anfängt, auf der Formebene auseinanderzunehmen und zu versucht, auseinanderzuschlüsseln, was hier Traum und Realität ist, dann merkt man auch sehr schnell, dass es hier um ähnliche Themen geht wie bei Body Double. Aber es kommt auf der ersten Ebene wie ein einfacher, schmutziger Thriller, Horror-Thriller daher. By the way, ist das natürlich auch eine Vorwegnahme des dann so viel gelobten Shyamalans-Films Split.
Ich finde, Raising Kane ist ein eigenartiger Film. Ich habe mir ihn jetzt nochmal in diesem vermeintlichen Director's Cut angesehen, der ja rekonstruiert wurde als Fan-Cut, muss man ja fairnesshalber sagen, und dann sogar kanonisiert wurde letztendlich. Aber so oder so, ich sehe es nicht ganz so. Der Film ist zum Beispiel nicht schmutzig. Also du sagst, er kommt wie ein schmutziger Thriller. Er ist ja ein unheimlich künstlicher und also artifiziell, meine ich das, artifizieller Film, der extrem modellhaft konstruiert ist, der sogar verglichen mit den Global Giallo-Tendenzen seiner früheren Filme ein reines Modell ist, der aber in dieser Künstlichkeit umso mehr wieder an Hitchcock anknüpft. Und gerade die Sequenz, die ja an unterschiedlichen Stellen jetzt in beiden Fassungen kommt, also wo sie in dieses Geschäft geht mit den Uhren, ne? Also das ist dieser Fetischismus in Bezug auf Details und Nahaufnahmen und diese Fülle, die Bilder zum Teil dann produzieren, das ist schon genau das, was ich meine. Der Film überfordert nämlich den Zuschauer und ich denke, ein ungeübter Betrachter oder Betrachterin würde instinktiv ablehnend darauf reagieren. Der Film kam ja auch überhaupt nicht an. Also diese Überforderung kommt schleichend daher. Und sie ist aber eigentlich genau die Fülle und die Verdichtung, würde ich sagen, die ihn unterscheidet. Und da sind wir nämlich wieder an dem Punkt, warum quasi kommt er im Zeitalter der gelobten Serienformate nicht mehr an, weil diese Überdichte nicht mehr verständlich ist für ein größeres Publikum. Das wäre eigentlich die These. Und man reduziert ihn dann in Abwehr auf etwas, was ihn dann, so wie du es vermutlich beschreibst, als einen sehr simplen, zwar überkonstruierten, aber letztlich simplen Thriller erscheinen lässt. Dass er tatsächlich aber diese multiple Persönlichkeit thematisiert, dass auch hier wieder diese zum Beispiel Crossdressing und also ich würde nicht Trans-Elemente, sondern Crossdressing-Elemente dann eine Rolle spielen. Also all diese Dinge, beim Mehrfachsehen ist das natürlich ein faszinierender Film, ne? In seiner Künstlichkeit.
Aber es ist doch schon viel schmutziger, als er auf der ersten Ebene ist. Schmutzig in dem Sinne, dass er total böse auf eine Ehe guckt. Es ist ja eigentlich auch ein Film über eine Ehe, über das Unterdrückte. Das, was schon am Anfang in Dress to Kill als eine Softporno-Variante auftaucht, wird dort plötzlich zu einem Art verdichteten Psychoanalysefilm. Die Frau, die begehrt das Abenteuer, das sexuelle Abenteuer, der Mann, der sich teilweise, wo ja nicht ganz klar ist, was wird denn in diesem Film überhaupt real erlebt und wie viel ist eingebildet. Also so eine Art Eyes Wide Shut-Moment, eine Überlegung, was könnte sein, was könnte passiert sein, wer geht hier mit wem fremd, weil sich ja Dinge auch teilweise dann in Träumen abspielen oder zumindest in der Montage so suggeriert wird, als sei es geträumt. Die Szene, wo sie zum Beispiel aufgespießt wird von diesem auch phallusartigen, von dieser Statue, ist ja nur geträumt scheinbar. Sie schließt aber an das Begehren, das eventuell bestraft wird. Und es ist nicht mehr so ganz klar, wer bestraft hier wen und wer erlaubt hier was, wie viel unterdrückt er eigentlich schon immer an Verletzung. Ich finde den Film hochinteressant, weil er eben so eine traumhafte, weich gezeichnete Ästhetik auf der Ebene hat. Ich meine mit schmutzig in dem Fall wirklich nicht formal schmutzig, sondern inhaltlich finde ich den extrem subversiv und böse, wie hier mit sexuellen Begehren umgegangen wird in so einem extrem biederen Ehesetting. Ich weiß nicht, wie geht's denn dir bei dem Film, Andreas?
Also ich finde dabei eigentlich auch hochspannend, wenn man den jetzt nochmal sich anschaut. dass ja eigentlich hier schon alle möglichen Tendenzen der Mindgame-Movies, die ja erst ein paar Jahre später richtig einen Boom erlebten, durchgespielt werden. Aber gleichzeitig auch, wo wir vielleicht jetzt hier auch vielleicht bei dem Problem auch sind, warum dieses große Publikum dann nicht mehr erreicht ist, im Unterschied zu den Plot-Twist-Filmen, wie jetzt etwa den Filmen von Shyamalan, gibt's ja nicht jetzt irgendwie eine Wendung, bei der wir dann klar sagen können, ja, so ist es, ach ja, das ist die Ebene, das ist die Ebene und das ist die Ebene. Und andererseits gibt's aber auch nicht dieses Element, weil wir ja vorhin häufiger die Vergleiche mit Lynch hatten, es gibt auch nicht dies wie bei Lynch, wo man dann sagt, ah ja, okay, das ist ein Möbiusband und alles geht immer ineinander über, wie bei Lost Highway, oder wir haben diese verschiedenen Traumebenen und das Theater Silencio wie in Mulholland Drive, oder wir haben den Red Room aus Twin Peaks und wir sind im surrealen Bereich, sondern das Irre an Raising Kane ist ja, dass der ja wirklich zwischen diesen beiden Bereichen auch einfach stehen bleibt und sein perfides Spiel macht. Wir haben auf der einen Seite dieses ganze Genre-Set der Mindgame-Movies, kriegen aber nicht den Plot-Twist und das Payoff, was ja immer dann bei dem Rätselspiel der Mindgame-Movies in den 90ern so wichtig war. Und wir kriegen aber auch nicht jetzt den klassischen neuen Surrealismus, wie wir ihn bei Lynch haben.
So könnte man Femme Fatale auch beschreiben. Also vielleicht nicht so offensichtlich, aber Femme Fatale hat ja genau diese Eigenschaft. Ne? Also der Unklarheit, ne? Über die objektiv dargestellte Realität oder die, also die subjektive.
Ja, man könnte dann ja in der Tat, so wie Femme Fatale, eine Reflexion über die Klischees der Femme Fatale eine Meta-Reflexion ist. Raising Kane, also ein Film über Szenen einer Ehe von Brian De Palma beschreiben. Ja. Also er reflektiert quasi diese konservative Triebunterdrückungsmaschine der bürgerlichen Ehe durch schießt das durch so eine Psychoanalyse hindurch und spannt uns ein in ein Kaleidoskop, das nicht mehr aufzulösen ist. Schickt das durch ein Genre-Setting, aber eigentlich geht es ja sehr um die Ehefrau, den Betrug und die unterschiedlichen Rollen, die man in einer Ehe einnimmt oder die man ja eigentlich aufgibt, wenn man sich für jemanden entscheidet. Man hätte ja unterschiedliche Möglichkeiten. So könnte man den Film ja lesen. Man muss ihn ja nicht 1:1 als dem Genresetting folgen.
Hat er den nicht sogar mit seiner damaligen Frau in sehr privaten Kontexten auch gedreht? Also in seinem Haus, im Garten und so weiter. Also, dass der wirklich auch nicht viel Budget gebraucht hat, weil sie sehr vieles halt improvisieren konnten.
Stimmt, er erwähnt es, glaube ich, auch in der Doku, dass dies größtenteils dann rund um ihr Haus in L.A. Zu der Zeit gedreht wurde. Also ich meine, das ist, glaube ich, ist bisher noch nirgends richtig untersucht worden. Dieser Wahnsinn, wir haben hier sozusagen ein Home-Movie, um einen anderen De Palma-Film noch zu nennen, den wir noch nicht diskutiert haben. Und auf der anderen Seite haben wir so einen Irrsinn wie bei Femme Fatale, was ja unbedingt dazu auch noch erwähnt werden müsste, ist ja, die Einstiegssequenz ist ja eine komplette Nachinszenierung der Filmfestspiele von Cannes. Also was auch nochmal sein Status in Frankreich, also die Cahiers du Cinéma, sind natürlich eine der wenigen Abteilungen, die ihm, ähnlich wie Godard, die ganze Zeit die Treue gehalten haben. Er inszeniert das komplette Festival von Cannes nach, inklusive Gilles Jacob, dem Festivalleiter, der sich selbst spielt, Sandrine Bonnaire, die zur Premiere des eigenen Films nochmal kommt. Und es wird alles nachinszeniert, was 1-2 Jahre zuvor bei der Eröffnung von Cannes passierte. Und dann wird es erweitert um dieses Spiel mit den Noir- und Thriller-Versatzstücken.
Welche Rolle spielt denn vielleicht eine der Fragen, wo wir uns dann schon aufs Ende hin einschießen, welche Rolle spielt denn Cannes in diesem Film? Es ist ja auf der einen Seite faszinierend, dass er Cannes reinszeniert. Aber warum lässt er diesen Film ausgerechnet in Cannes beginnen, der dann ja scheinbar, vielleicht hat er ja mehr damit zu tun, nichts mehr mit diesem Kinoraum zu tun hat?
Naja, es wirkt teilweise so, dass eigentlich Cannes die nettere Variante von Hollywood ist. Also, aber andererseits glaube ich, dass da bei De Palma doch auch diese doch eher pessimistische, zynische Weltsicht einfach dominiert. das ist, was man jetzt jederzeit in Hollywood durchspielen würde, sagen wir mal, so unterschätzte tolle Filme wie John McTiernans Last Action Hero, die solche Konstellation in Los Angeles durchspielen, wo es normal und Tagesgeschäft ist. Und hier wird es nach Cannes verlagert.
Reflektiert er denn nicht schon auch ein bisschen das Frauenbild, das in Cannes herrscht? Also ist diese Vorstellung, dass eine Frau mit so einem Klunker um den Körper nur von einem, wie sagt man, die hat ja nichts an, die hat ja im Endeffekt nur diesen Klunker an, dass das eigentlich nur vorstellbar ist in Frankreich und in Cannes, weil es ja auch, es wird ja viel diskutiert, auch der Sexismus in Cannes und gleichzeitig dann auf dem Strand die Frauen, die dann sich da nackt ablichten lassen, da existieren ja Parallelitäten, die er dort wiederum reflektiert und das ja auch ein Metathema ist, also das Beobachten von Frauen, das Objektivieren von Frauenkörpern, was zu diesem Festival ja irgendwie auch immer gehört hat bis vor kurzem. Und darüber macht er dann, weil der Film spielt ja dann auch im Kino, es gibt die Szenen dann im Kino und dann ist das dieser alte Regisseur, der da diese wunderschöne Frau, die im Endeffekt nackt ist, mit in diese Premiere hineinnimmt. Mir scheinen da schon machtkritischere, ich will nicht sagen feministische, aber machtkritische Züge drin zu sein.
Ja, in Ansätzen vielleicht sogar auch was durchaus feministisches Potenzial hat, weil was ja auch nicht zu vergessen ist, ist Rebecca Romijn unterwandert ja als die titelgebende Femme Fatale das Festival von Cannes als Fotografin und fotografiert eben genau ihre Kollegin, die in diesem Schlangen-Diamanten-Outfit zu sehen ist. Also dass eigentlich durch ihren Auftritt als Fotografin wird bereits die Umkehr des Blicks, die später zum zentralen Thema des Films wird, ja, das wird bereits eingeführt.
Ja,
aber hier haben wir es auch wieder mit diesen raffinierten barocken Ebenen von De Palma zu tun. Das fällt eigentlich, wenn der Blick nicht so geschult ist dafür, das fällt eigentlich meistens erst beim zweiten Ansehen auf, dass das hier schon in diesen Reigen eingefügt wird.
Ich würde diese Episode darunter verbuchen, dass sich erneut zeigt, wie wichtig es ist, eigentlich auch über die Form von Film nachzudenken, dass das im öffentlichen Diskurs, im Feuilleton und auch bei Filmkritikern zu kurz kommt. Ich will gar nicht reden von Reviews und YouTube-Kritiken, bei denen es ja meistens wirklich nur um den Inhalt geht. Dann kommen Brian De Palma-Filme wirklich wohl nicht so gut weg. Die Form oder die Formvergessenheit der Filmwissenschaft auch und der Gegenwart schockiert mich dann wirklich in der Tat jetzt, nachdem wir so lange über Brian De Palma gesprochen haben. Und das nehme ich wirklich nochmal mit für mich, auch da nochmal drüber nachzudenken, wie sich das nochmal schärfen lässt. Weil ich glaube nämlich in der Tat, mehr kann man auch in einem Podcast nicht leisten, haben auch wir nur an der Oberfläche gekratzt, wie viel da eigentlich noch in den einzelnen Einstellungen liegt, in den Formen. Wir haben über die Farbgebung nicht geredet, wie sehr er darauf achtet, dass bestimmte Farbcodes eingehalten werden. Markus hat ein, zwei Mal ja auch angedeutet, dass er sich auch sehr für Details interessiert, bei nicht allen Filmen, aber bei sehr vielen Filmen. Das auch nochmal ins Verhältnis zu setzen, das ist, glaube ich, eine schöne Aufgabe, die man mitnehmen kann. Man kann aber auch einfach Brian De Palma genießen und durch das, was wir hier diskutiert haben, die Filme nochmal aufschlüsseln.
Also ich denke, genau was du sagst, knüpft dann etwas an, was Andreas vorhin angedeutet hat, worauf wir gar nicht so richtig nochmal explizit zu sprechen kamen, nämlich Brian De Palma philosophiert mit seinen Filmen. Andreas, du hattest das fast wörtlich so gesagt. Und zwar, ich würde es so ergänzen, er philosophiert in seinen Filmen über die Form des Films. Ja, also die Form, die Dynamisierung des Raumes, die Musik, wie er Musik einsetzt, wie er Farben kodiert und so weiter. Also all das ergibt einen spezifischen Kontext und ein Netzwerk, also Rhizom hat das Andreas vorhin genannt, das eben die Basis seiner genuinen philosophischen, also seiner Weltsicht und Weltneuerschließung über Film belegt. Und das wäre tatsächlich die Herausforderung. Wir haben das nicht gelöst, das sehe ich auch so. Da kann man noch tatsächlich viel weiter gehen. Aber vielleicht ist diese Sendung wirklich inspirierend in der Hinsicht, dass wir Hörerinnen und Hörer dazu bringen, nochmal einen anderen Blick auf diese Filme zu werfen und auch auf die etwas marginalisierten Filme, die wir ja dann doch auch angesprochen haben. Da war ich ganz überrascht, ja, weil viele werden jetzt erwarten, ey, wieso reden die nicht über Scarface? Und ich habe ihn ja zur Ehrenrettung erwähnt, aber Scarface ist halt dann doch bis auf drei Szenen vor allem ein Oliver Stone Drehbuch und irgendwie sieht er auch aus und fühlt sich an wie ein früher Oliver Stone Film. Und das ist etwas, was in zwei, drei, die Kettensägen-Sequenz ist natürlich eine De Palma-Sequenz, aber und eben diese Collage mit der Beobachtung, aber man könnte so viele Dinge noch weiterentwickeln, das sehe ich auch und deswegen, für mich war es jetzt sehr inspirierend, aber es ist eher der Anfang, es ist kein Ende.
Ich glaube, man sieht ja auch, wie De Palma die Filme als offenen Diskurs manchmal anlegt, gerade an Scarface sehr schön, weil der hat ja dann ein Eigenleben in der Hip-Hop-Szene angenommen, als Stilvorlage für Videospiele wie Grand Theft Auto Vice City. Und zu denen äußert sich ja De Palma auch, dass er dies irgendwo faszinierend und interessant findet, aber dies seien ganz andere Bereiche. Dies, glaube ich, zeigt dann, wie sozusagen aus diesen formalen Reflexionen und Experimenten selbst wieder kulturelle Praxis wird und dies fortgeschrieben wird. So wie De Palma selbst sich Hitchcock, Godard, Antonioni rausgriff und diese weitergedacht hat und dies in der filmischen Form realisierte. Ich hatte bei der Vorbereitung auf die heutige Sendung noch ein sehr schönes Zitat von De Palma aus den 80ern gefunden, in einem Interview mit dem Cahiers du Cinéma, in dem er erklärt, dass es für ihn das dialektische Wechselspiel zwischen Form und Inhalt sei. Er sagt im Interview mit Serge Tanet, "It's the old struggle between form and content, and for all major stylists, it dominates everything. Basically, there are two possible directions. On the one hand, the film is original, because what I believe to be its substance is its visual form. On the other hand, a film like Carrie, I can indulge myself in the most baroque style, but then I'm obliged to remain in the world of the high school girls. That keeps my feet on the ground." Das, glaube ich, ist eine sehr interessante Beobachtung, die De Palma hier trifft. Dieses dialektische Wechselspiel von Form und Inhalt, aber dann gleichzeitig entwickelt er daraus neue Reflexionen, philosophische Ansätze, die rhizomatischen Strukturen und deren Medialisierung, die bei ihm mit dem Kino und durch das Kino erkundet werden.
Es bietet sich aber ja natürlich auch an, das haben wir ja an ein, zwei Stellen angesprochen, also die Serienstruktur eben durch De Palma hindurch, der schon auch ein Meister der Verdichtung ist, die Serie nochmal zu rekonfigurieren und anders zu positionieren in der Gegenwart, nämlich als ein Medium, das eigentlich ein Medium der Verarmung auch ist in vielerlei Hinsicht. Das ist mit Absicht jetzt auch ein bisschen provozierend so formuliert. Ein Fokus auf das Geschichtenerzählen. Ich war damals noch bei meinem Volontariat beim WDR bei einer Veranstaltung, da hat Doris Dörrie gesprochen. Die deutsche Regisseurin. Und sie hat über die Aufgabe des Films oder über die Rolle des Films, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war, auf jeden Fall war die Quintessenz, Film ist in erster Linie Geschichten erzählen. Ja. Und mir ist, ich war so wütend und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich danach eine Frage gestellt habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das ist so hängen geblieben, weil ich hier in jedem Punkt widersprechen würde. Wenn der Film Geschichten erzählen ist, und das merkt man ja dann bei den vielen schlechten Tatorten, die es gibt, man kann die Augen schließen und muss nichts sehen, alles wird über den Dialog erzählt, dann kann man jedes andere Medium nehmen und muss es nicht im Film erzählen. Und das ist das, was Brian De Palma so auszeichnet, dass er ein visueller Filmemacher ist. Und das ist dann das Kino, was wir, glaube ich, als Kunst begreifen und würde ich für uns alle drei sprechen, auch am spannendsten finden, wo man diese Dialektik, das Wechselspiel, wo nämlich auch der Inhalt interessanterweise manchmal zur Form wird. Und in dem Sinne, glaube ich, würde ich alle jetzt entlassen und allen anraten, zu Formspürhunden zu werden und sich Brian De Palma nochmal zu stellen. Es lohnt sich und es lohnt sich vor allem tiefer zu blicken unter den Schmutz und unter den auf den ersten Blick sexistisch anmutenden Bildern. Da steckt nämlich viel mehr darunter. Bis bald bei den Projektionen. Tschüss.
Tschüss.